Liebe Freundinnen und Freunde, wir fangen jetzt mit einem neuen Kapitel an, nämlich mit dem dritten Kapitel von Masechet Megillah auf Daf Chaf Alef Amud Alef im Masechet Megillah von Talmud Bavli. Ich fange mit der Mishnah an. Hakore et HaMegillah, wer die Megillah liest, Omed v'yoshev, ob er jetzt steht oder sitzt, Kor'a echad, einer liest, hat sie gelesen. Kor'a echad. Was heißt, einer hat sie gelesen? Oder Kor'a schneim zweim gelesen? Damit meinen wir nicht, dass einer nach dem anderen gelesen hat. Dass wenn zwei Personen sich einen Text teilen, der eine liest die erste Hälfte, der zweite die zweite Hälfte, dass das gleichzustellen ist mit einer Person, die es liest, ist in der Regel selbstverständlich. Ich sage in der Regel, weil es gibt eine Tshuva von Rav Eliezer Waldenberg, Zitz Eliezer, der vor einigen Jahren verstorben ist. Tshuva Zitz Eliezer, dass man bei Brachot sowas nicht sagt. Also es geht nicht aus, dass eine Person die erste Hälfte einer Bracha sagt und die andere Person die zweite Hälfte und dass man damit die Pflicht füreinander oder für anderen erfüllt. Und als konkretes Beispiel spricht er dort von Kiddush, insbesondere was, es versammeln sich 100 Leute zu einem Kiddush und der Rabbiner oder der Chazan oder ich weiß wer fängt an, Baruch Ad Hashem Elokeinu, מלך העולם, אשר קדישנו מסותה ורצבנו, ושבת קודשו בעבור רצון נחלנו, זה קורא למטה בראשית, תחיל מקורא קודש, זכר למטה בראשית, כי מתחיל מקורא קודש, ach, ich bin in loop jetzt in meinem Kopf. Ich meine, er kommt dort bis Kivanu Vachata. Und dann kommen alle und schließen sich an. Kivanu Vachata, Vodanu Gedash, Mekolamim, Jamal Gonsche, Chamavot, und Chaltanu Baruch, alles langsam, Baruch, Chata, Hashem. Dann sagt er, das geht nicht. Es kann nicht sein, dass eine Person die erste Hälfte anfängt und jeder dann für sich die Bracha beendet. Das geht nicht.
Aber der Chazan sagt sie vielleicht
leichter. Hilft für den Chazan, aber nicht für die anderen. Die anderen dürfen nicht. Er ist sogar dagegen, dass man das Kivanu Vachata mitsingen soll. Und wer anschaut bei Hochzeiten... Oh, was?
Dann auch bei Shechianu.
Meshechianu, also da kann ich dir noch etwas sagen, Meshechianu, dass eigentlich die Bracha längst früher fertig ist, als der Chor fertig ist. Also, mit einem hervorragenden Chazan gearbeitet. Das war die beste Beziehung, die man sich vorstellen kann, mit einem Chazan, der hat das gemocht. Das Ding, ich habe ihm gesagt, ich werde jetzt nicht identifizieren, damit man nicht meint, dass die anderen irgendwie ausgeschlossen sind.
But you can say it. Yeah. He was singing from his heart. That's it.
Jedenfalls habe ich ihm gesagt, weißt du, wenn du das Shechianu singst, sobald du das erste Mal das vollendet, ich sage Amen und du gibst dem Kind zu trinken und dann kannst du singen, wie viel du willst. Und von diesem Moment an hat er das immer so gemacht.
Der Shechianu hat ja keine Schlussformel, in dem Sinne ist es ja nicht das Problem, dass jemand Schluss machen würde.
Ja, und dann kann man sagen, 100 Mal Shechianu, sag so viel du willst. Das erste Mal hat man schon damit die Bracha vollendet. Ja. Er ist aber sogar dagegen, dass die Menschen mitsingen sollen, wenn man beobachtet, wenn jemand bei Shevebruches unter der Chuppa oder bei der Hochzeitmahl, bei der letzten Bracha, jemand, der sich auskennt, wo alle Menschen mitsingen, hört er auf zu sprechen. Er wartet, bis die Menschen fertig sind mit dem Singen und dann sagt er jene Worte, die gerade gesungen wurden. Okay? Jetzt hier also, wenn es steht, Kera'a echad, Kera'ua schnai, meinen wir gleichzeitig. Wie Rashi sagt, ja, Kera'ua schnai, Yachad, Yatz'u, die Pflicht erfüllt, Lo Amrina, man sagt nicht, Enshte kolot nishmain kechad. Es gibt ein, was Rashi hier sagt, besteht auch in Kurzform, Tre kole lo mishtam ei. Das ist Aramäisch, um zu sagen, zwei Stimmen, die gleichzeitig singen, hört man nicht. Normalerweise, unter normalen Umständen, sind wir dagegen, dass zwei Leute gleichzeitig den gleichen Text sprechen sollen und dass damit Drittpersonen ihre Pflicht erfüllen sollen. Und ausnahmsweise hier sagen wir, das geht. Makom shenagu levarech, wo es ein Minag gibt, zu den Bracha zu sprechen, yevarech, dann soll er den Bracha sprechen. Wische lo levarech nicht zu benchen, lo levarech soll es nicht machen. Sagt nicht jeder immer vor dem Megillah-Leinen, für die Erfüllung der Pflicht eine Bracha. Lassen wir das, bis wir in der Gemara das sehen. בשני וחמישי בשבת במנחה בשני וחמישי בשבת במנחה קורין במנחה קורין שלושה am Montag und Donnerstag und Shabbat Nachmittag, wenn wir aus der Tora lesen, rufen wir drei Personen auf. En pochtin mehen, man tut nicht weniger als drei aufrufen. Ve en mosifin alen, man tut nicht mehr aufrufen. Ve en maftirin benavi, es gibt auch keine Haftara. Apoteach vachotem batora, der Erste, der aufgerufen wird, beziehungsweise der Letzte, mevarech lefaneh ulachreah, der Erste, der aufgerufen wird, spricht den ersten Segenspruch, und der Letzte, der aufgerufen wird, den letzten Segenspruch. Das hat sich dann später geändert, aber ursprünglich hat jeder Aufgerufene ein Stück gelesen und gebencht, ja, Bruchen gemacht mit Birkat Torah, nur der Erste und der Letzte. בראשי חודשים, an Rosh Chodesh, ובחולו של מועד, und zu Chol HaMoed, קוראים ארבעה, dann ruft man vier Personen, אין פוחתין מהם, nicht weniger, ואין מוסיפין אלן, tut man auch nicht mehr aufrufen, ואין מפטירין בנביא, man tut nicht eine Haftara sprechen. הפותח וחותם בתורה, מברך לפניו לאחריה, wiederum das Gleiche. זה הכלל, das ist die allgemeine Regel, כל שיש בו מוסף, jeweils wenn man מוסף spricht, ואינו יום טוב, es ist aber nicht יום טוב, קוראים ארבעה, dann tut man vier Leute aufrufen, also Chol HaMoed oder Rosh Chodesh. Bei Yom Tov, wenn wir Yom Tov haben, Chamisha, fünf Leute. Bei Yom Kippurim, Yom Kippur ruft man, Shisha, sechs Leute. Bei Shabbat, Shiva, tut man sieben aufrufen. En pochtin mehen, man tut nicht weniger aufrufen, aber man darf mehr rufen. Maftirin ben Avi, und man tut Haftara sprechen an diesen Tagen. Apotach vachotem betoram vareich lefanei lachria, wiederum die gleiche Formel. Der Erste macht die erste Bracha, der Letzte macht die letzte Bracha. Okay.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Es gibt doch Jews, die am Schabbes nicht mehr am 7 aufrufen.
Das stimmt, man muss nicht mehr.
Okay, man muss nicht mehr.
Man kann ja anscheinend, dort wo ich Bar Mitzwe gemacht habe, war meine Bar Mitzwe, die letzte Bar Mitzwe, wo man frei zugelassen hat, viele Leute aufzurufen. Wir hatten 22 aufgerufenen. Und das nimmt so viel Zeit in Anspruch, eine lange Pasche. Und dass man dann entschieden hat, Schluss damit, fertig. Und ab diesem Moment hat man weniger gemacht. Wo ich Rabbiner, also zum ersten Mal als Rabbiner amtierte, nämlich in Basel, hatten wir eine Regel, zwei extra Personen, nicht mehr. Ja, eine vernünftige Sache. Und sonst kann es sich eher echt ausziehen. Es ist so, es gibt so eine Gedanke, nicht die Menschen zu viel zu belasten. Oh, was? Synagoge? Ja, 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 ja.
Ich habe gesagt, ich kenne eine Synagoge, aber das war auch immer so.
Ja.
Nein, aber ich habe es immer so verstanden, dass die es auf sieben Grenzen meinen, das darf nicht sein. Ja? Und nicht nur aus praktischen Erwägungen.
Nee, es darf sein, dass man nur sieben plus Mafte hat. Das ist kein Problem.
Ja, nein, umgekehrt, dass die es auf sieben begrenzen, dass die davon ausgehen, man darf nicht
hinzufügen. Nee, das tut keiner. Alle sind einverstanden, dass man Schabbes mehr das aufrufen muss. Die große Frage, die wir eigentlich hier wegen der Formulierung der Mischne besprechen müssen, aber das machen wir erst später, weil jetzt wollen wir Mischna und Gemara lernen, ist, wenn es heißt, man darf hinzufügen, darf man Yom Tov und Yom Kippur auch hinzufügen oder nur Schabbes? Und das ist ein wichtiges Kapitel, und das werden wir jetzt nicht ansprechen, weil wir jetzt, ja, Gemara lernen wollen. Gut. Gemara. Tana, ma she'enken batora. Da, wer möchte versuchen, diese eine Zeile zu erklären? Die hängt so in der Luft, das ist typisch erste Zeile der Gemara. No. Batora. Bitte ohne in Hilfsmittel zu schauen.
Was ist nicht so in der Tora?
Was ist nicht so in der Tora? Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Man kann nachdenken oder man kann weiterlesen. Wenn man weiterliest, dann sieht man die Bestätigung, von was man auch merken kann, wenn man nachdenkt, nämlich die erste Halacha in der Mishna. Hakoret HaMegillah Omed V'Yoshev Kor קראה אחד, קראו השניים.
Das ist nicht so, wenn man
Torah lernt. Genau. Wissen wir das? Amar Rabbi Avahu, sagt Rabbi Avahu. Der Amar Kra, der Vers sagt, ואתה und du, פה עמוד עמדי, hier sollst du stehen mit mir. Ah, stehen. Wenn man aus der Tora vorträgt, ja, also ich meine aus dem Sefer Tora, ja, dann steht man. Vamar Rabbi Avahu, und sagt Rabbi Avahu, il male mikra katuv, wäre dieser Vers nicht geschrieben, dann kann man ihn nicht sagen. Das heißt, Gott sagt zu Moshe, Amod imadi, steh mit mir. Das steht, diese Ilmale mikra katuv yev shalom ro bezieht sich darauf, dass eigentlich, ich will das so formulieren. Im Mittelalter setzen sich verschiedene jüdische Denker, jüdische Philosophen, mit tiefen Gedanken der Folgen des Monotheismus auseinander. Was heißt Monotheismus eigentlich? Rambam ist sehr berühmt dafür, dass er sagt, dass Gott überhaupt keinen Körper hat, überhaupt keine Form, keine Teile. Man kann nicht, wenn die Hand Gottes in der Tora erwähnt wird, ist das eine Bildsprache. Gott hat keine Hand. Sonst kann man die Frage stellen, wenn Gott Hände hat, welche Hand ist stärker? Dann ist diese Hand dort, nicht die andere. Es gibt mehrere Götter. Also, es ist eigentlich, wenn man das Prinzip des Monotheismus radikal weitertreibt, und das tun wir Juden, im Gegenteil zu einer gewissen Religion, die hier in Österreich in der Mehrheit ist, dann können wir halt nicht akzeptieren, dass man von Teilen Gottes spricht oder Gott innewohnt, ein Körper oder was weiß ich. Und deshalb, jetzt in der Gemara besteht die Sprache noch nicht. Ja? Wir Juden haben damals keine philosophische Sprache angewendet. Das heißt aber nicht, dass wir nicht über diesen Dingen nachgedacht haben. Das heißt nicht, dass wir keine Tradition diesbezüglich hatten, sondern dass wir uns anders ausgedruckt haben. Und es ist eigentlich die Art der Gemara, um zu sagen, hey, hallo, das geht doch gar nicht. Ein Mensch kann doch nicht neben Gott stehen, weil Gott nicht irgendwie hier steht. Das Ganze ist ein Begriff, das nicht sinnvoll ist, ja. Und deshalb, hätte die Tora sowas nicht gesagt, dann dürften wir so eine Sprache gar nicht verwenden. Ilmale mikra katuv yevshalomro kaviyachol afakadosh baruch hu bamida. Kaviyachol, es ist als ob auch Gott hier steht. Das heißt, der Vers muss ja etwas bedeuten. Wenn Gott sagt, du stehe mit mir, dann heißt das, dass Moshe eine bestimmte Art Offenbarung hat, die gleichzustellen ist Kaveyachol. Das ist immer das Wort wie, es ist nicht so, aber als ob, als wäre es möglich, dass Moshe neben Gott steht, Gott neben Moshe. Das heißt, Moshe hat eine riesige Offenbarung, wie er mit Gott ist, auf eine Ebene, die von Sterblichen noch nie empfunden wurde. ואמר רבי אבאו נוח סג רבי אבאו מניין לרב שלא יישב על גבי מיטה וישנה לתלמידו. Das ist etwas, das dann in Vergessenheit geraten ist. Also nicht Vergessenheit, sondern es wird so nicht mehr praktiziert. Es gibt eine ganze halachische Literatur dazu. Aber ein Lehrer, der unterrichtet, soll nicht auf dem Bett sitzen und unterrichten. לתלמידו על גבי קרקע, wo der Schüler am Boden sitzt. Shenemar, weil es heißt, Vatapo Amodi Madi. Du stehe mit mir. Rashi gibt uns die leichtere Erklärung. Er sagt, beide sollen auf der gleichen Ebene sein. Entweder beide sitzen am Boden oder beide sitzen auf dem Bett. Ja, ein Bett ist wie ein Stuhl eigentlich. Es gibt auch aber eine andere Sache, die hier in der Gemara ausgelegt wird, was sich geändert hat. Tanu Rabbanan, die Rabbiner haben gelehrt, Mimot Moshe vad Rabban Gamliel. Für die ganze Periode von Moshe Rabbeinu durch der ganzen Periode, entlang der ganzen Periode des Mishkans, des ersten Betamigdash, des babylonischen Exils, des zweiten Betamigdash, und hat dann von Moshe Rabbeinu bis Rabban Gamliel, ja, Rabban Gamliel ist jetzt anzunehmen, das steht jetzt nicht in Rashi, aber ich würde mal sagen, Rabban Gamliel es kann entweder Rabban Gamliel Hazaken sein oder Rabban Gamliel von Yavne. Das ist eine riesige Differenz. Rabban Gamliel Hazaken lebt zur Zeit des zweiten Betamigdash. Rabban Gamliel von Yavne lebt nach der Zerstörung des Betamigdash. Eine von den beiden. Ich würde mal annehmen, der zweite. Vad Rabban Gamliel lo ayu lemedin Torah el amumat. Wenn man Torah unterrichtete, tat man das stehend. Mishemet Rabban Gamliel, von wenn Rabban Gamliel verstorben ist, Yarat Choli Laolam, ist eine Krankheit auf die Welt hinabgekommen. Vayuna Medin, das heißt Schwäche. Ja, Cholim meinen wir nicht, dass wir krank sind. Die Krankheit ist, dass wir schwach geworden sind. Es kann auch Rabbi Gamliel Hazaken gewesen sein hier. Vayuna Medin Torah Meyushav, und hat angefangen, sitzend Torah zu lernen, wie wir das jetzt tun. Vayinu Detnan, das ist, was hier geschrieben ist in der Mishnah. Ja, das ist Rabbi Gamliel Hazaken. Mishemet Rabbi Gamliel, Alef, Hazaken, der Bach antwortet auf meine Frage. Ja? Das ist Rabbi Gamliel noch zur Zeit vom zweiten Bet HaMikdash. Butal Kvod HaTorah, ist die Ehre der Torah in gewissem Sinne kleiner geworden. Das heißt, es ist nichtig geworden. Das ist ein bisschen, damit meinen wir nicht, dass wir kein Kvod HaTorah mehr haben, Gott behüte. Aber etwas ist kaputt, etwas ist zerstört worden, ist verschwunden.
Wir hatten doch in Rachot diese Geschichte mit der Revolution im Lehrhaus, wo sie eine neue...
Das ist Rabbi Gamliel die Avne.
Genau. Und da sind bezeichneterweise Bänke.
Ja, stimmt, stimmt. Also sehr gut, sehr guter Zustell. Sehr guter Zustell. Und damit ist bewiesen, was wir vom Bach hier abgeleitet haben. Okay. Katuv echad omer, in einem Vers steht, va'eshev bahar. Ja, und ich weilte auf dem Berg, aber das kann man auch so übersetzen, ich saß auf dem Berg. Moshe Rabbeinu sagt das. Vechatuv echad omer, und ein anderer Vers sagt, vanochi amadati bahar, und ich stand auf dem Berg. Beide sind übrigens im fünften Buch Moshe und Varim, 9. und 10. Kapitel. Amar Rav sagt Rav, omed velomed, als er vor Gott lernte, stand er dabei, Yoshev veshone, dann hatte er Zeit, das heißt, er hatte nicht eine Daueroffenbarung, die 40 Tagen dauerte, sondern täglich hatte er Offenbarungen. Aber dann hatte er Zeit, um das alles zu verdauen, ja. Nicht vertiefen, sondern richtig aufzunehmen. Yoshev veshone, um das zu wiederholen. Aber das ist natürlich dann auch eine Vertiefung. Rabbi Hanin Amar, lo omed velo Yoshev, nicht, dass er stand, nicht, dass er saß, ela Schoche, er war gebückt vor Gott. Rabbi Yochanan sagt, en yeshiva ila schon akava, was ich am Anfang gesagt habe, va'eshev bahar heißt nicht zwingend, dass er saß, es heißt, er hat geweilt. Er hat sich dort aufgehalten. Shenemar, wie es heißt, va'teshvu bekadeshem im Rabbim, und ihr teshvu, ja, in Kadesh vielen Tagen, Rava sagt, ja, Entschuldigung, Yamim Rabim, und da muss ich schnell erwähnen, was war diese Geschichte mit Kadesh? Das ist während der Wüstenwanderung, und es werden die verschiedenen Stationen erwähnt, und bei Kadesh heißt es, und ihr wart dort vielen Tagen. Was heißt vielen Tagen? Kayamim Asher Yeshevtem, sagt Rashi vor Ort, Kadesh nimmt die Hälfte der Wüstenwanderung in Anspruch. 19 Jahren waren sie, weilten sie an einen Ort. Und da kann ich versichern, dass sie nicht 19 Jahre lang saßen. Und das heißt, Vateshvu meint man damit...
Ansässig sein.
Ja, genau, ansässig sein. Wobei in Deutsch sehr schön ansässig, was nicht heißt sitzend, aber es hat den gleichen Wurzel. Die gleiche Wurzel. Mhm. Wurzel ist weiblich.
Die Wurzel.
Also, danke. Rava sagt... Rakot meumad vekashot meyushav. Dingen, die leicht waren aufzunehmen, dafür war Moshe stehend. Dingen, die mehr Konzentration verlangten, dafür durfte Moshe sitzen. Okay, das sind die verschiedenen Auseinandersetzungen. Allerdings sehen wir hier, dass es die Gedanke gibt, beim Lernen zu stehen. Und das aber dann aufgehört, und wie wir gerade ein Zitat gehört haben aus Brachot, das wir auch gelernt haben in einem anderen Kontext, dass es eben unter Rabbi Gamliel von Yavne Bänke im Lehrhaus gab, im Bet HaMidrash, und das heißt, dann saßen sie schon. Okay. Gra echad, gra ua shnaim yatsu. Und bei einer gelesen hat, oder zwei, ja, ob es jetzt ein oder zwei ist, haben sie ihre Pflicht erfüllt. Tana, wiederum hat man gelehrt, Masch enken betora, nicht so beim Toraleinen. Tanur Rabbanan, die Rabbinen haben gelehrt, Batora, echad korev, echad metargem. Einer liest vor und einer übersetzt. Das war damals üblich, Und es dauert, also das geht bis heute bei den Jemenitern, bei allen anderen haben wir schon vor mehreren Jahrhunderten mit der aramäischen Übersetzung aufgehört. Einer liest und einer übersetzt. Was nicht sein darf, ist einer liest und zwei übersetzen. Ja, das wird als störend empfunden. Und wie Rashi sagt, v'chol sheken, umso mehr, erste Rashi, she'en shnaim korin, das nicht zwei gleichzeitig lesen, v'tama, und der Grund ist, mishum de tre korli lo mishtami, das ist jetzt die Formel, die ich früher erwähnt habe, die kürzere Formel, zwei Stimmen gleichzeitig, hört man nicht. Das spielt übrigens eine große Rolle in der Frage, dürfen mehr als eine Person Kaddisch sagen. Der ursprüngliche Minhag in ganz Aschkenaz macht jetzt nicht aus, ob Jekes oder Chassidim oder Oberländer oder Unterländer oder ich weiß was. Überall war der Minhag, dass nur eine Person gleichzeitig Kaddisch gesagt hat. Irgendwann, ich vermute, dass das wegen Tragödien waren. Also ganz sicher nach dem Krieg, weil so viele Leute Verwandten verloren hatten und Kaddisch sagen wollten, nach dem Krieg haben zusätzliche Gemeinden, die es bis dann so gehandhabt haben, nach dem alten Minhag, dass nur einer Kaddisch sagt, haben angefangen zuzulassen, dass mehrere gleichzeitig Kaddisch sagen. Ich nehme an, dass das Gleiche auch in den 2-3 Jahrhunderten zuvor geschehen ist. Und so kommt es, dass man anfängt zuzulassen, dass mehr als einer Kaddisch sagt. Ich weiß nicht, tut mir leid, wie die Situation bei den Sfadim war, aber allerdings weiß ich, dass bei Eschkenazim die Auseinandersetzung besteht, dürfen überhaupt zwei Leute gleichzeitig Kaddisch sagen, weil Tre Koli Lo Mishtami, dann hört man nichts. Und das ist auch so. Wir hören eine Kakophonie, es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, die eigentlich halachisch kaum vertretbar ist. Und in anständigen Synagogen, wo man zulässt, dass mehr als eine Kaddisch sagt, dann versuchen die Menschen alle gleichzeitig das zu sagen. Es ist unbedeutend. Ich sage es jetzt ganz klar, unbedeutend. Wenn viele Leute Kaddisch sagen in einer Kakophonie, hat man nichts gemacht. Als ob man gar kein Kaddisch gesagt hat. Man muss es nicht einmal probieren. Das nützt nichts. Kaddisch geht darum, andere Menschen zu Antworten zu bringen. Wenn sie nicht antworten, weil sie nicht hören können, dann hat man nichts gesagt. Man hat sich einfach etwas vorgegaukelt, sich selbst angelogen. Es hat keine Bedeutung. Ich sage das speziell, weil ich weiß, dass manche Leute glauben, Kaddisch sagen, wie sie wollen, ist ihre eigene Art, um zu trauen. Sorry, das ist nicht die Bedeutung von Kaddisch. Okay. Ich musste das von meinem Herzen loswerden.
Ich dachte, es geht darum, möglichst schnell zu machen.
Nee.
Ich dachte, man muss diesen Wettlauf, habe ich gedacht.
Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Was sehr schön ist in manchen Synagogen, wo mehr als einer Kaddisch sagt, kommen alle Leute zum gleichen Ort, und das macht jetzt nicht aus, ob diese Synagogen jetzt Jekisch, Chassidisch, Litwisch, was weiß ich, ich habe das bei verschiedenen Leuten gesehen, die kommen alle nach vorne und sagen gleichzeitig den Kaddisch. Okay. Jetzt, Ubilvatsch lo yechad kore v'shnayim metargemin, und umso mehr, dass nicht zwei lesen. Uvenavi, wenn man zu Haftarah kommt, dort hat man auch übersetzt, Echad Kore, Veshnaim Targum. Dort ist es erlaubt, dass zwei gleichzeitig übersetzen. Ubilvat Shilo Yu Shnaim Korin, aber zwei dürfen nicht gleichzeitig lesen. Ushnaim Targumim. Uve Halel, wenn man Halel spricht, Uve Megillah, wenn man Megillah spricht. Afilu Asara Korin, ja, Afilu, auch wenn 10 gleichzeitig lesen, laut und zusammen natürlich, ja. Wenn 10 gleichzeitig lesen, nee, also der Bach nimmt das Aram HaTagimim weg, weil der Targum dort nicht keine Rolle hat. Ist es erlaubt? Mai Tama, was ist der Grund? Warum darf man plötzlich Hallel zusammensagen oder Megillah zusammensagen? Kivan de Chaviva, das sind so sehr geliebte Texte. Man singt sie zusammen aus dem ganzen Herzen bei Hallel, ja? Hashem Zecharanu, oder wie heißt es, Metzet Yisrael, Mimitzchem, oder ich weiß was noch, Malecha Hayam, Malecha Hayam. Man sieht, die Leute lieben das und sie singen das. Ma Ashiv La Hashem, Koltan. Und in der Megille liebt man das auch irgendwie. Deshalb, Yahweh Datayu, dann denken sie besonders daran, das richtig zu folgen, und wir schauen und sie hören. Okay. Natürlich könnte man sagen beim Kaddisch, dass das Kaddisch sehr geliebt ist von den Leuten. Und, ja, aber die Wirklichkeit ist, dass wir dann nicht ein Minion haben, die Antworten auf den Leuten. Und da ist es wieder nicht gelungen. Wenn sie es gleichzeitig sagen, dann kann ich das vertreten. Ja? Und wenigstens soll man gleichzeitig die erste Hälfte sagen, dass man das hier Heshmi Rabba zusammen hat. Dann ist es nicht auf der gleichen Ebene. Ja.
Das Kaddisch-Ton wird nie gesungen, habe ich noch nie gesungen gehört.
Nee, aber es ist den Leuten sehr. Die Leute, die es sprechen, für die ist es wichtig. Ja. Die Leute, die es zuhören, für die ist es leider weniger wichtig.
Aber es wäre vielleicht ein Weg zu einer Lösung.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja. Und es gibt ja es gibt auch einen Sing-Song, der in vielen, sagen wir, litwisch dominierten Gemeinden oder litwisch inspirierten Gemeinden Sing-Song, der verwendet wird. Und mit diesem Sing-Song gelingt es in vielen Synagogen, dass die Leute das alle gemeinsam sagen. Das stimmt. Ja. Gut. Jetzt kommen wir zum dritten Thema. Makom shenagul varech yevarech. Wo es üblich ist, dass man den Segenspruch spricht für den Megillah, dann soll man sprechen. Und wo nicht, wo es nicht üblich ist, spricht man es nicht. Von was reden wir? Amar Rabbi sagt dabei, lo shanu ele lacharei. Von was reden wir hier? Welcher Segenspruch ist quasi optionell, ist vom Minak abhängig? Das ist der Segenspruch, der nachher gesprochen wird. Baruch HaTashem HaKele Moshiach. Ja? Aber lefanea, vor dem Megillaleinen, Mitzvah Levarech, ist ein Mitzvah zu, man muss ja alle. Da macht Rav Yudah, sagt im Namen von Shmuel, Kol HaMitzvot, für alle Mitzvot, die wir erfüllen, Kulan, Kol HaMitzvot Kulan, Mevarech Alein, Ovir Lesiatan. Vor, dass man eine Mitzvah erfüllt, spricht man die Bracha. Immer. Es gibt Ausnahmen. Was für Ausnahmen kennen wir? Die erste selbstverständliche Ausnahme ist?
Hände waschen.
Warum? Machen wir den Segen nach dem Händewaschen?
Erst müssen wir die Hände reinigen.
Genau, wenn sollten die Hände schmutzig sein, dann darf man keine Bracha machen, muss sie erst waschen. Also man wäscht und nachher. Gleich auch, wenn man in Mikwe geht, macht man die Menschen, die eine Mitzvah-Pflicht haben, zu töbeln, machen die Bracha meistens nach dem... Meistens. Ja?
Alle,
ne? But generally yes. Insbesondere Leute, die dann auch ein Gyur machen die Bracha nachher, weil nachher haben sie ein Chiyuv, vorher haben sie kein Chiyuv. Aber dann gibt es noch andere Mitzvahs, wo man gar keine Bracha spricht. Zdaka. Warum machen wir keine Bracha für Zdaka?
Weil man es so oft machen soll.
Also es gibt verschiedene Antworten und eine der Antworten ist, also zwei schöne Antworten möchte ich jetzt erwähnen. Eine Antwort, stellen wir uns mal Bikur Cholim. Ja, wir gehen jemanden besuchen. Dann will man einen Bracha machen. Man kommt rein. Wart mal, Jankele. Ja, dann fühlt er, ich bin gekommen für die Mitzvah. Nicht, weil ich ihn mag, nicht, weil ich ihn unterstützen will. Mir ist er eigentlich wurscht. Er ist mein Projekt für heute. Ja. Und die andere Sache ist, wenn jemand jetzt sehr hungrig ist und er braucht was zu essen, dann sage ich, na warte, ich denke, Gartler anziehen mit dem Hut und der Jacke und inzwischen kann er vom Hunger umfallen. Okay, also das sind diese Gründe werden richtig gegeben. Also ich meine jetzt, ich lege es ein bisschen lustig dar, wir sind immer da und wir sollen uns auch aufmuntern in dieser Corona-Zeit, aber das sind ernsthafte Antworten auf eine ernsthafte Frage. Was bedeutet das jetzt? Je vor, dass wir zurückkehren zu unserer Bracha nach der Megillelein, wollen wir jetzt dieses Statement verstehen. Was heißt Over Lasiatan? Mai Mashma, Dai Over Lishna Dakdumen. Was soll das bedeuten? Das Wort Over ist eine Sprachwendung Lishna Dakdumi. Vom vorher, wo ist es? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, sagt Rav Nachman, Sohn von Yitzchak, Amar Kra, dazu haben wir einen Vers, der sagt, Vayarotz Achimaatz Derech HaKikar, das ist im zweiten Buch Shmuel, das heißt von der Zeit von David HaMelech, und Achimaatz lief durch das Tal, Kikar, soll ich als Tal am besten übersetzen? Ja, eigentlich schon. Big Eisen. Was?
Ist das nicht eine Schlucht?
Ja, man spricht von Kikara Yarden, aber es ist keine richtige Schlucht. Ja, also Vayavor et Hakushi. Und es gab dort ein Äthiopier, den er einholte. Und das heißt, er kam vor ihm. Vayavor et Hakushi. Das heißt, die Bracha kommt und geht vor der Mitzwa voran. Ja, Amar Abaye, das habe ich gesagt, ein Grund. Abaye Amar Abaye sagt, Mehacha von hier, das ist in Bereshit, Vehu Avar Lifnehem. Ja, er ging vor denen. Wie boit immer, wenn du willst, sag, Mehacha von hier, aus Micha, Vayavor Malkam Lifnehem, Vashem Berusham. Und ihr König geht vor ihnen und Gott ist ganz vorne. Okay, damit haben wir verstanden, dass Vayavor vorbeigehen heißen kann, bis man in erster Position ist. Und deshalb Over la Siatan heißt dann vor der Erfüllung der Mitzwa. Jetzt kehren wir zurück zu dieser Geschichte von der Mitzwa vorher, von der Bracha vorher und nachher. Lefanei Amavarech, was für eine Bracha macht man vor der Megille Leinen Rav Sheshet Mikatorzia. Wir haben einen Katorza hier in der Gemeinde, okay. Ikla lekamei de Rav Ashi ist angekommen vor Rav Ashi zu Purim und varich eine Sekunde, ich muss, Entschuldigung, Schnupfen sind es, aber stören wegen sie auch. So, Rashi sagt, was es ist. Ja, okay. Und Varich Manach. Und er hat als Bracha Manach gesagt. Manach ist eine Kürzel, Mem Nun Chet. Rashi erklärt, Mem steht für Mikra Megillah. Baruch hat Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Kedoshanu Shel Tovetz Vanu al Mikra Megillah. Nun steht für Sheasa Nisim Lavotenu, also Nes. Und Chet steht für Shehechiyanu. Ja, Chaim. לאחרי, מה אני מברך? ושפריך שתמדן נחר. ברוך אתה שם אלוקינו מלך העולם. מגליך וייס הקל, עוד נישט, יא, סקיפ פשיט ורזיונן היר. הרב הדריבנו, דר זיך אינס, אר קמפט אונזר קמפ. ודן את דינינו, ואר ריכטט אונזר גריכטספל, ונוקם את נקמתנו, ונרכט אונזר רכה. ונפרע לנו מצרינו, ודר die Zahlung einfordert von unseren Bedrängern, war Meshalem Gemul und der Vergeltung zahlte. Lechol Oyven Afshin für alle Feinde unserer Seelen. Baruch hat Hashem, gelobt bist du ewig. An die Frale Israel, der einfordert für das Volk Israel von unseren von all ihren Bedrängern. Rav Amar Rav sagt, Hakel Moshe, Gott, der aushilft, der hilft. Amar Rav Papa sagt, Papa, Hilkach Tessad, Namrina. Le Tarvayu Baide, Baruch Hat Hashem, Anifra Lisrael, Kol Tzarem, Hakel Moshe. Und das tun wir so. Bishini Vachamishi, am Montag, Bishabbat Mincha, also Montag, Donnerstag und Shabbat Mincha, Korin Shlosha, dann wird man drei Leute aufrufen, ja, nicht mehr und nicht weniger. Der erste und der letzte sprechen die Bracha Adi, Schlosha Kedegedmi. Warum haben wir drei? Was ist die Idee, dass man drei Leute aufruft? Amar Rav Asi sagt, Rav Asi, Kenege Turan wie Muktuvim. Das repräsentiert die drei Teilen des Tanachs. So sagt Rav Asi. Rava Amar Rava sagt, das ist bekannter, Kenege Kohanim Levim wie Israelim für die drei verschiedene Gemeinschaften innerhalb des jüdischen Volkes, nämlich die Kohanim, die Levim und die Israelim. Okay. Sag die Gemara jetzt, Elahade Tani Rav Shimi, was aber Rav Shimi gelehrt hat. En pochatim yutzukin bevet haKnesset. Man tut nicht weniger als 10 Verse für das Leinen lesen.
Ja,
ich weiß nicht, wo das steht. Ja. Vaida berole und dazu zählt man auch, Vaida berashe man Moshe Lemor, ja. Anja Sarah, warum haben wir 10 Verse? Sehr schön. Drei Leute werden aufgerufen, Kohen Levi Israel. Warum muss man dann 10 Verse lesen? Keneged mi, warum hat man diese 10? Amar Rabbi Yishuv ben Levi, sagt Rabbi Yishuv ben Levi. Keneged asara batlanin shebevet haKnesset. Das Wort batlan hat in Yiddisch ein, so ein schlechtes, eine schlechte Konnotation, in der Gemara eine sehr positive Konnotation. Im Yiddisch heißt er batlan, ist jemand, der so ein, oder es gibt eine Übersetzung, ein Leidiger, ja. Jemand hat nicht, ja, hat nicht was zu tun. Es ist
hängt herum. Ein
Faulpilz. Ja, aber das ist nicht, was Sigmara hier meint. Was Sigmara meint, ist Leute, die absichtlich Stunden von ihrer Arbeit aufgeben, damit sie im Lehrhaus sind. Das sind die Asara Batlanin. Eine ehrwürdige Stadt ist eine Stadt, wo es wenigstens 10 Leute gibt, die Teile ihres Tages in der Synagoge verweilen, nicht nur beim Gebet. Es gibt ein modernes Wort dafür, wie nennt man das auf Jüdisch? Nicht auf Jiddisch, auf Jüdisch, also überall.
Keulen. Avrechen.
Ja. Shem Bevet HaKnesset. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef sagt, Keneged Aseret HaDibrot. Die 10 Verse erinnern uns an die, also das 10 Wort, Shem Bevet Moshe Misneh, die an Moshe, zu Moshe auf dem Berg Sinai vermittelt wurden. Es gibt hier noch eine Zeile, die in manchen anderen Texten nicht zu finden ist. Ja, der Rif und der Rosh haben das nicht, aber es ist hier gedruckt, also wenn es lesen, Rabbi Levi Amar, Rabbi Levi sagt, Keneged Asara Hilulin, She Amar David Besefer Tehilim. In Tehilim haben wir Asara Hilulin, ja, die zehn Lobpreisungen in Tehillim. Und das ist ja dann die Inspiration, worauf wir wollen 10 Verse, wenn wir Torah lernen, loben wir damit Gott. Rabbi Yochanan sagt, Keneged Asara Ma'amarot Shebahen Nivra Ha'olam. Es gibt 10 Aussagen, mit denen die Welt erschaffen wurde. Das ist jetzt an sich sehr, sehr interessant, wenn man darüber vertieft nachdenkt. Nämlich, es gibt in verschiedenen Religionen oder Kulturen Gründungsmythen. Ja? Wie stellten sich die alten Babylonier vor, dass die Welt erschaffen wurde? Wie stellten sich die Griechen vor, dass die Welt erschaffen wurde? Oder dass sie nicht erschaffen wurde, sondern sie war ewig, wie die Griechen das gerne, also Aristoteles wollte das gerne so haben. Und so weiter. Menschen machen sich alle Arten Vorstellungen. Was interessant ist, was die Tora lehrt. Die Tora lehrt, ja, wenn man auch dann schaut zu so Filmen wie Prince of Egypt, ja, dann versucht ein Cineast, um Zeilen aus der Tora nach dem Verständnis des Drehbuchsautors, der vielleicht den Text gar nicht gelesen hat, nach anderer Geschichte, aber wenigstens nicht genau gelesen hat, um das so darzustellen. Aber wie verstehen wir eigentlich, wie diese große Wunder der Welterschaffung geschehen sind? Sagt die Gemara, es gibt Asara Ma'amarot. Gott sprach und es ward. Es ist die Sprache, die eigentlich alles vermittelt, einschließlich der Schöpfungskraft Gottes. Wenn Gott spricht, ist. Und es gibt in der Schöpfungsgeschichte 10 Aussagen. Und das wird die Marei jetzt auslegen. Heininu, welche sind sie? Vayomer de Breshit. Heininu, Vayomer de Breshit. Ja? Welche sind sie? Vayomer von Breshit. In Breshit, also Schöpfungsgeschichte, sagt mir eine Sekunde. 10 Hane Tisha Havu. Ja, es gibt dort 9 Mal, Vayomer Elokim, Yehi Rakia Betoch HaMaim, wie Mavdil mit Maim LeMaim und so weiter. Vayomer Elokim, Ikavu HaMaim, Vayomer Elokim, und so weiter. Also, es ist 9 Mal steht und Gott sagte. Wie kommen wir zu 10? Sagt die Gemara, Bereshit Nami Ma'amaru, auch Bereshit Bara Elokim et Hashamayim ve'et Haaretz ve'aretz ha'ayta Tohu Vavohu ve'choshech al pnei Tehom ve'ruach Elokim merachefet al pnei Hamayim ve'yomer Elokim yehi Or. Ja? Also vor dem ve'yomer Elokim yehi Or gibt es bereits etwas und das ist auch eine Aussage. Dichti, wie es geschrieben ist in Tehillim, Bidvar Hashem, mit dem Wort Gottes, Shamayim Nasu, die Himmel wurden erschaffen, und Ruach Piv, und mit dem Atem seines Mundes, natürlich auch metaphorisch, Kol Zva'am, alles, was sie fühlt. Und notabene, damit haben wir eine Unterstützung für die Interpretation von Rashi, dass noch vor dem ersten Tag, und ich habe das auch mit einem Piyut belegt, schon vor dem ersten Tag gewissen Dingen vorhanden waren. Wenn es heißt, Bereshit bara Elokim et Hashemayim v'et Haaretz v'Haaretz hayta Tohu v'Vohu v'Choshech ad Nidhon, ich übersetze jetzt nach Rashi, am Anfang der Erschaffung von Himmel und Erde, und die Erde war leer und öde, und Finsternis über das Antlitz des Abgrundes, Ruach Elokim, und der von Gott erschaffene Geist, nach dem Piyut, Merachefet al Pnei Hamayim, schwebt über das Wasser, dann heißt das, dass wir verschiedene Elementen schon haben, die allerdings noch nicht so sind, wie sie dann mit der Erschaffung sein werden. Also, wie sind diese Dinge? Woher sind sie gekommen? Die Antwort ist, Bereshit bara Elokim ist auch eine Aussage. Gott spricht und deshalb ist. Sagt, okay, jetzt sagt Rabba. Wir kommen jetzt zum nächsten Ding. Amar Rabba, Rishon Shekara Dalet, Meshubach. Was kann das heißen?
Ja. Der erste, der vier Tukim gelesen hat.
Genau, genau. Rashi sagt so schön, Rishon min Shlosha, der erste von den drei, der aufgerufen wird. Shekara arba Psukim, sollte er vier Psukim gelesen haben. Meshubach, dann ist er dafür gelobt. Sheni Shekara Dalit, ich lese wieder in der Gemara. Der zweite, der vier gelesen hat, Meshubach, ist gelobt. Weil wir brauchen ja zehn Psukim, ja. Das ist einer von den drei, wird vier Psukim lesen müssen. Shlishi Shekara Dalit, Meshubach. Ja. Auch dabei im dritten. Sagt Rashi, ich kehre zurück zu Rashi, in der zweieinhalbsten Zeile von Rashi, auch so beim zweiten und dritten, im Lo Asaha Rishon, sollte der erste nicht die vier Psukim gelesen haben, und der zweite aber hat vier Psukim gelesen. O im Lo Karo, Lo Rishon Rashin, der erste und zweite haben jeweils drei Psukim gelesen. Ja, Lohar Shin, Lohar Shin, Abba Psukim. Bekarotan Shlishi, der dritte hat es gemacht, Meshubach. Noch sagt Rashi, ganz wichtig, wie im Yeshlem Revach be Parasha, wenn die Parasha lang genug ist, Bekaru kol echad Abba Psukim, und jede der drei haben vier Psukim gelesen, Kulan Meshubachim. Das heißt, ja, entweder einer von den drei oder alle drei, ja, je nach Situation. Rishon Shekarad al Meshubach, der erste, der vier Psukim liest, er gelobt ist, nicht an, weil wir gelernt haben, wie wir gelernt haben, in einem Mishnah. Bishalosh Kupot, Shel Shalosh, Shalosh Sein, stimmt? Das sagt Bach, das ist gegangen. Ja. Wir Tormin et Alishka. Es gab im Bet HaMikdash Kassen. Kassen ist jetzt nicht das richtige Wort. Riesige Tzedokapischkes. Riesige Spendeschachtel, aber riesige. Und dann hat man zum Beispiel Machazita Shekel hineingeschmissen, wenn man konnte. Ja? Oder wenn man eingesammelt hat, je nach wo man sich befindet. Wenn jemand auch für gewisse andere Dinge spenden wollte, es gab diese riesige Kassen, ja? Eigentlich so eingebaute Tresor, ja. Und dann hat man drei Behälter genommen, Kupot. Was für eine Art Behälter ist eine Kupa? Das ist eine Art Sack, ja. Mit dem hat man gefüllt, mit den Münzen. Jeder Sack war groß für drei Sa'a. Das ist eine gewisse Menge. Vergleichsmäßig, eine Mikwe soll wenigstens 40 Sa'a Regenwasser haben. 40 Sa'a Regenwasser im Minimum Größe ist ca. 350 Liter, 300 Liter. 350. Wir beim Mikwaot sind immer sehr streng, weil wir wollen sicherstellen, dass die Mikwe 100% koscher ist und dass sie nicht mit einem Fehler unkoscher gemacht wird. Und wir nehmen nicht nur die strengste Schitte, die strengste Meinung, sondern wir gehen noch strenger. Und effektiv verlangen wir wenigstens 1 Meter Kub, Regenwasser, 1 Kubikmeter, das befolgt die Meinung von Rav Yaakov Kanievski, ja, Stipler Gaon, wie man ihn nennt. Aber allerdings sind 350 Liter mehr oder weniger 40 Saar. Und jetzt können wir nachrechnen. Das heißt, eine Saar ist etwas weniger als 10 Liter. Ja, genau. Und da hat jeder Sack aber dreimal so viel gehabt. Shebahin Tomi der Lishka, mit dem hat man die Trumata Lishka genommen.
Wie kann man das geben?
Die sind mit mehreren gekommen, die haben das. Ja. Damit macht man die Truma. Vaya Katuva Lehen, Aleph Bet Gimel. Ja, es war darauf eine Inschrift, ja, Aleph Bet und Gimel. Leida, um zu wissen, Ezu Meni Tramarishon, welcher war der Erste, welcher Zweite, welcher der Dritte. Lakrim, warum? Lakrim imena Rishon, Shemitzvah Rishon. Meine erstens die erste Münzen genommen, weil das die Mitzvah erst ist. Ja, okay. Da sehen wir, dass der Erste, der eine Mitzvah macht, dass das geliebt ist. Emzai, der Mittlere, Shikara Arba'a, der vier Psukim gelesen hat, Meshubach ist gelobt, den Teil haben gelernt, in der Breiter. Elmulpne Amenara, Yairu, Shivata Nerot, ja, es gab sieben Lichte auf der Menorah im Betamigdash, und die waren so ausgerichtet, dass die drei rechts und die drei links so ausgerichtet waren Richtung des mittleren Lichtes. Melamed das lehrt, Shemetzadet Pnem, Klapener Maravi, dass er sie so wendet, dass sie alle Richtung des westlichen Lichtes sind. Pnem Maravi, Klape Shchina, das bringt natürlich ein riesiges Thema. Was ist Ner Maravi? Ich habe jetzt gesagt, das mittlere Licht. Das ist nicht so einfach und man müsste jetzt einen ganzen Shiur zu den verschiedenen Meinungen, wie die Menorah eigentlich ausgesehen hat, geben. Und ich werde das jetzt auslassen.
Aber hier ist es offensichtlich gemeint, dass das mittlere Licht ist.
Ja, genau. Darum bin ich zufrieden mit meiner Erklärung. Aber es gibt auch andere Meinungen. Es ist auch die Meinung, die archäologisch irgendwie zur Hälfte am besten zu belegen ist. Wir haben nicht nur die Menorah auf dem Titusbogen, sondern wir haben auch viele andere Menorot auf Münzen und auf einer Wand irgendwo und so weiter. Was sehr interessant ist, ist, die Menorah auf dem Titusbogen ist halachisch problematisch. Also halachisch problematisch ist, ja, sie hat eine Basis, die eigentlich eine römische Basis ist. Sie ist keine jüdische Basis. Sie hat Tiere, die darauf eingraviert sind, ein Relief von. Das geht irgendwie nicht aus, das passt nicht zu, was wir von der Menorah kennen. Und seit der Titusbogen bekannt ist, das ist schon eine lange Zeit, setzen sich Leute auseinander mit der Frage, wie die Menorah von Beit HaMikdash aussehen können. Es gibt verschiedene Theorien. Ich glaube, es war Rav Herzog, der vorgeschlagen hat, dass in der Reise von Jerusalem nach Rom, dass die Menorah entweder von ihrem Fuß abgebrochen ist oder dass man eine zur Sicherheit eine Basis gemacht hat, um die Menorah besser zu unterstützen. Und das soll dann etwas von den Römern gewesen sein, die sie für die Menorah gemacht haben. Tatsächlich gibt es Zeichnungen von der Menorah, von der Zeit von Beit HaMikdash, wo der Fuß ganz anders aussieht. Okay. Vamar Rabbi Yochanan. Aber das heißt aber, dass wir wissen, wir haben gute Belege, wie die Menorah aussah. Und das unterstützt, was wir gerade jetzt gelernt haben, wie wir es interpretiert haben. Mikan, von hier lernen wir, Shemtzei Meshubach, dass der mittlere besonders gelobt ist. Also das passt natürlich hier, das mittlere Licht bei der Menorah und der mittlere aufgerufen. Bacharon, Shikarar, Meshubach, was ist mit dem letzten, wenn er das tut? Mishum, Malin, Bakodesh, Velo, Moridin, man geht hinauf in Heiligkeit und nicht herab. Das heißt, der dritte kann die Heiligkeit noch steigern, durch den, dass er einen extra Vers liest. Dazu habe ich eine Geschichte, die ich unbedingt erzählen muss. Als ich im ersten Jahr im Rabbinatsprogramm von Yeshiva University war, das Smicha-Programm, hatten wir Freitag immer Rabbiner, die uns kommen besuchen, um über ihrem Berufsleben zu erzählen, uns zu inspirieren, damit wir verstehen, wie vielfältig das Rabbinat ist und jeder soll sich was finden, aufzählen, ein paar Jahre später, wohin wir gehen. Und einer hat uns, weil er selbst jahrelang ein Militärrabbiner im amerikanischen Heer war, hat er darüber erzählt, aber er sprach auch von seinem Vater, der mittlerweile längst verstorben war, der eigentlich eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, dass orthodoxe Rabbiner angefangen haben, in verschiedenen Teilen des amerikanischen Heeres zu dienen, insbesondere bei der Navy. Weil dort sind die orthodoxen Rabbiner am spätesten angekommen. Das ist nicht so leicht. Halachisch ist die Navy komplexer als andere Teile des Heeres. Und auch kam dann eine Geschichte von diesem Rabbiner, Schulmann. Jemand kam mal zu ihm, und das hat mit Militärrabbinat nichts zu tun, mit Rabbinat schon wohl, kam zu ihm mit einer Frage. Sagte er, Rabbiner, ich ziehe um. Ich habe eine neue Wohnung. Es war noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Und Aufzüge gab es nicht überall. Und es war ein Gebäude, wo es eben keinen Aufzug gab. Und ich ziehe vom vierten Stockwerk auf den zweiten Stockwerk um. Und ich wollte aber wissen, ich habe gehört, dass das ein Problem ist, weil man im Judentum nur heraufgeht und nicht herab. Das ist mal immer kurz, ich werde nur reden, das hat er so irgendwie mitbekommen. Und er wollte wissen, wie das ist. Und zu seinem, wie antwortet man auf so eine Frage? Nun, wie antwortet man auf so eine Frage? Ihr schmutzelt alle. Der Rabbiner hat nicht geschmutzelt. Dann hat er gefragt, das ist eine seriöse Frage, wann ziehen Sie um? Der kam auf diese Idee, diese Frage zu stellen. Wann ziehen Sie um? Sagt er, nächsten Samstag. Sagt er, okay, das ist interessant. Ich muss jetzt diese Frage studieren. Setzen Sie sich. Und er hat ein Chumash herausgenommen und hat die Parashat der Woche gelernt. Er hat ein Talmud rausgenommen, er hat Daf Yomi gelernt, er hat einen Shulchan Aruch genommen, er hat irgendetwas gelernt, das vielleicht zu, ich weiß was, Ilchot Pesach oder irgendetwas, was er gerade am Lernen war. Und der Typ wartet dort eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ich weiß nicht, wie lange er wartet. Und am Ende sagt er, ich habe in vielen Büchern geschaut und es ist richtig ein Problem. Sie haben recht, es ist ein Problem. Aber Dienstag steht bei der Schöpfungsgeschichte zweimal Kito. Wenn Sie Dienstag umziehen, dann ist das in Ordnung. So. Und daraus gibt es ganz viele Dinge, die man lernen kann. Okay. Jetzt wollen wir noch diese Sugya beenden. Rav Papa Ikla Leveknishta da Begover. Ja. Er ist dort angekommen, diese Synagoge, Bekara Rishon Arba'a, ja. Rav Papa ist angekommen in dieser Synagoge und hat gesehen, dass jemand dort, nicht Rav Papa, ein anderer, ja, als Erster aufgerufen wurde und er vier Psukim gelesen hat, Veshaprei Rav Papa, und Rav Papa hat ihn dafür gelobt. Okay. Es gibt hier ein interessantes Tosfot. Auf, wir sind jetzt in der Traf Alef Amud Bet, für alle, die nicht so ganz mitgefolgt hatten. Wir sind ganz unten, aber Tosfot, der dritte Tosfot hier, Keneget Toran Vimutrim. Warum rufen wir drei Leute auf? Einer der Gründe ist, es repräsentiert Toran Vimutrim. Was für eine Frage ist das Keneget Mi? Von diesem Tosfot können wir sehen, wie Tosfot sich vorstellt, was die Frage bedeutet. Kashé! Diese Antwort ist schwierig. Der Hale Kamanden weiter. Amar sagt er, Keneget Shomrei Asaf. Ich will jetzt nicht erklären, was Shomrei Asaf ist. Für uns ist ganz wichtig, dass ein anderer Grund angegeben wird. Wie Yesh Lomar sagt das Wort, man kann sagen, die Antwort ist, der Hatam dort, Lohave Ikarata Kana. Was dort steht, ist nicht die Begründung für diese für diesen Erlass. Da halotik nur arba'a keneged ha shlosha shom rasaf v'saris echad. Also, ich will hier stehen bleiben. Es ist ganz wichtig, was wir gesehen haben. Reicht schon. Wir können dann noch weiterlesen. Was Tosfot sagt eigentlich ist, die Frage keneged mi ist, jemand in der Geschichte hat verordnet, es war ein rabbinischer Erlass, jemand oder ein gewisses Gremium, ich lasse das offen, es steht eigentlich in der Gemara, es ist im Talmud besprochen, ja, woher das Leinen an verschiedenen Zeiten kommt, aber wenn es verordnet wurde, gab es auch einen Grund, weshalb man verordnet hat, drei Leute aufzurufen. Wie kommt so ein Erlass? Und dazu sagt das Wort, dass Torah, Levim und Ktuvim, Kohanim, Levim und Israelim, das sind, so lehren diese Amoraim, das sind die Gründe für den Erlass. Wollte ich diesen Tosfot unbedingt zeigen? Wir können, manchmal sehen wir sowas und wie wir sagen, es erscheint ein schönes Wörtel. Es ist eine Post-Facto-Rationalisierung. Man erklärt nachher, man findet zusätzliche Deutung. Für Tosfot ist das nicht so. Das hier sind die Gründe für den Erlass, nicht. Das heißt, wenn man sich vorstellt, okay, wir wollen jetzt, dass wir wochentags, Montag und Donnerstag, und wir wollen nach Shabbos Minche, ein Tor erleihen, und wir wollen 3 Leute aufrufen. Warum 3 Leute? Es muss ja eine Bedeutung haben. Was sind 3? Die Antwort ist, ja, der Tanach ist Tripartit, und es gibt Kohanim, Levim und Israelim. Das sind sehr, sehr besondere Einteilungen, und wir wollen immer diese Einteilungen im Gedächtnis haben, und deshalb rufen wir 3 Leuten auf. Okay?
Ist das überzeugend?
Ich habe nicht gesagt, dass es überzeugend ist. Ich habe gesagt, das wird dich überzeugt. Um es überzeugend zu machen, muss ich den nächsten Schritt machen und das analysieren und versuchen, das zu verstehen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe lediglich darauf hin, manchmal muss man das eine machen, manchmal das andere. Ich versuche jetzt nicht zu überzeugen, sondern ich versuche zu zeigen, dass das Wort überzeugt ist. Das sind 2 verschiedene Dinge. Man soll beide tun, aber ich will sie jetzt separat halten.
Das heißt aber dann auch, dass es eine Bedeutung hat, welche 3 Sachen vorgeschlagen werden. Also dass es nicht einfach nur ein Sammelsurium ist von Dingen, wo halt 3 vorkommen.
Genau.
Sondern
genau,
dass dann der Rav Assi eine andere Sicht auf die Dinge hat als Rava, weil sie 2 verschiedene Begründungen bringen.
Genau. Das heißt, die Frage ist, was ist eigentlich der überzeugende Grund? Und zu Kohanim, jetzt will ich versuchen, mal überzeugend zu wirken, zu Kohanim Levim Israelim. Es gibt ein tiefes Verständnis, dass Kohanim, Levim und Israelim eine besondere wichtige Einteilung ist, wo Leute unterschiedliche Aufgaben haben und deshalb jeder seine Rolle im Torah lernen öffentlich erfüllen soll. Und damit wollen wir auch, dass alle Teile der Gemeinschaft gut miteinander leben. Das wird tatsächlich von den Poskim erwähnt. Es ist ein Zeichen dafür, für das Gemeinsame. Jetzt fängt schon an, überzeugend zu wirken. Das ist jetzt nicht mehr, dass das dort überzeugt ist, sondern was das bedeuten soll. Kohanim Levim Israelim. Natürlich muss man jetzt die Frage stellen, was soll das dann, die Verbindung mit Tanach? Ich hab das ausgelegt, was ich jetzt zitiert habe. Man kann die Frage auch stellen, wieso soll dann die Dreieinteilung des Tanachs eine Auswirkung auf dem Leinen haben. Das kann man so stellen. Aber ich werde es dabei lassen. Ich glaube, man soll nicht nachdenken.
Die Schwierigkeit darauf, Assi ist ja, es wird ihr Torah gelernt. Und da könnte ich ja sagen, das hat mit Nevi'im und Ketuvim nicht allzu viel zu tun.
Oder ich könnte sagen, ausgerechnet an diesen Tagen, wo wir keine Haftara lesen, dass es wichtig ist. Okay? Gut. Wir machen die letzten 2 Zeilen. Tana, en posrin ve en mosifin. Man tut nicht weniger, man tut nicht mehr als diese Leute aufrufen. Tana, man hat gelehrt, apoteach, mevarech lefanea. Ja, der erste aufgerufene spricht den Segenspruch am Anfang, Bachotem, und der zuletzt aufgerufen wird, er spricht den letzten Segenspruch, Vahayidna, und jetzt aber, de Kulum, Varechele, Faneo, Lachrea, jeder, der aufgerufen wird, macht die Bracha vorher und nachher, Ein und Tamanet Kino Rabbanan, was ist der Grund, dass die Chachamim das so eingeführt haben? Es gibt Leute, die kommen halt spät. Oder die gehen früh. Und damit keiner nicht die Brachot vor und nach hören soll, ja, dann macht man den Bracha vor und nach. Und das ist natürlich sehr schön. Wir kommen zu einem wichtigen Thema, der hier nicht ausgelegt wird. Nämlich, die Annahme ist natürlich, dass keiner inmitten einer Aliyah weggeht.
Ja.
Oder, ja? Keiner geht weg inmitten. Man darf auch nicht, wenn Sefer Torah offen ist, darf man die Synagoge nicht verlassen. Heute Morgen kam ich in die Grünangelgasse Synagoge und um beim zweiten Minion anzukommen, geht man zuerst beim ersten Minion vorbei. Und wie jeden Schabbat habe ich diese Geschichte, ich komme rein und man ist mit den Leinen, weil die ersten um 8 anfangen, die zweiten um 9:15, das ist gerade die Zeit von Leinen. Und heute gab es eine riesig lange Galia am Anfang von Kittisa, also Levi. Und da musste ich warten und jemand schaut mich von der anderen Seite der Tür an, sagt er, naja, zeig mir so mit der Hand, du Kluge, ja, oder du Dummkopf. Man kann ja rund gehen, wenn die Frauen noch nicht angekommen sind, dann kann man von Frauenareal reinkommen.
Wenn du aufgesperrt
wärst. Was?
Wenn du aufgesperrt bist.
Nee, da muss man aufsperren für die Frauen, das ist sehr gut. Und damit habe ich das Problem nicht. Okay, ich will nur sagen, das heißt, es gibt Bewusstsein von diesem Problem. Aha. Allerdings gibt es auch viele Leute, die nicht, sich dem nicht bewusst sind, die kommen einfach rein und raus und es ist eigentlich unhöflich.
Ja.
Es ist halachisch nicht erlaubt, aber ich will nur das in menschlicher Art erklären, es ist unhöflich.
Ja, es zeigt eine gewisse Respektlosigkeit.
Ja, es ist respektlos. Genau. Man geht nicht mitten raus. Man wartet, bis der Vedora zu ist, zwischen den Aliot, verdeckt mit einem Tuch und dann geht man raus. Okay, das war's für heute und ich danke für die Aufmerksamkeit. Ab nächste Woche wegen Corona werden wir auf, also ab dieser Woche, mitten in der Woche, steigen wir auf